Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Herz und Bildung. Heute zum Thema Gruppenentwicklung. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, wir haben schon eine Folge rausgelassen zum Thema Gruppendynamik. Und heute geht es eben zu der Gruppenentwicklung.
Genau.
Mein Name ist Anja Leutzert, ich bin Schulsozialarbeiterin mit Herz. Und gegenüber von mir sitzt
Andrea Trinkler, Lehrperson und Mami. Und falls ihr jetzt gerade findet, oh ja, stimmt, die Gruppendynamik-Folge, die habe ich eigentlich irgendwann mal auf dem Schirm gehabt, aber bin noch nicht dazu gekommen, zum Hören, dann kann ich die euch wärmstens empfehlen. Und das wäre nämlich die Folge 16 gewesen. Und wie es Anja schon angesprochen hat, heute gehen wir ein bisschen neuer ins Thema der Gruppenentwicklung rein. Also wie läuft denn so eine Gruppenentwicklung überhaupt ab? Was sind die Phasen, die eine Gruppe durchläuft, bis sie eben schlussendlich dann formiert ist? Und bei uns auf dem Tisch ist auch der Louis. Der Louis ist die Katze von der Anja und es sieht ganz danach aus, als würde er versuchen, unsere Gruppe komplett zu machen. Weil Anja, wir haben aus der Folge 16 gelernt, erst ab 3 Personen oder Mitglieder redet man nämlich von einer Gruppe. Das heisst, wir zwei wären noch nicht eine Gruppe, wir wären ein Duo oder eine Partnerarbeit oder wie auch immer wir dem sagen wollen. Auf jeden Fall noch keine Gruppe. Und jetzt hat der Louis sein Plätzchen nämlich eingenommen, ist hergelegen und es scheint, als wäre da einfach Kämter, um unsere Gruppe zu komplettieren.
Mhm. Vielleicht gehört es ab und zu miauen oder rascheln. Das wäre dann der Louis, der seinen Beitrag dazu leistet.
Genau. Giggeln haben wir bis jetzt noch nie gehört, aber wer weiß. Genau.
Ja, Gruppenentwicklung. Jetzt, es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich finde, wenn man ein bisschen weiss, wie die Gruppenentwicklung stattfindet, und wie man dort intervenieren kann, dass es einem das Leben leichter macht als Lehrperson. Weil das Ziel ist ja immer wieder, dass die Gruppe zusammen arbeiten kann und produktiv ist und ein Wir-Gefühl hat. Und sich jeder einzelne Schüler und jede einzelne Schülerin sich wohlfühlt in dieser Gruppe und auch die Verantwortung übernimmt, dass sich die anderen Mitglieder wohlfühlen. Mhm. Und wie man das eben hinkriegt, darüber wollen wir jetzt heute reden. Und für das nehmen wir ein Gruppenphasenmodell führen. Und zwar gehen wir durch verschiedene Phasen durch. Ich tue sie euch mal geschwind am Anfang einfach so sagen, was für verschiedene Phasen es sind. Und nachher gehen wir spezifisch darauf ein. Die erste Phase ist die Orientierungsphase. Die zweite Phase ist die Normingphase. Da geht es um die Normen. Und die dritte wäre Umgang mit Konflikt. Die vierte Produktivitätsphase. Und die fünfte werden sich wieder auflösen.
Sehr gut und sehr spannend. Und wir haben aus der Folge 16 ein kurzes Spiel miteinander gemacht, Anja, wo du wie Stellung genommen hast, was eine Gruppe ist und was nicht. Und ich als Mami habe das auch spannend gefunden, dass du zu der Familie auch Ja gesagt hast. Und vielleicht schaffen wir manchmal wie so ein bisschen auch noch den Link machen zu der Familiengruppierung, weil das interessiert mich neben dem, dass ich Lehrperson bin, natürlich auch, weil ich finde auch in dem System von der Familie, in dieser Gruppe, muss ja wie jeder seine Verantwortung übernehmen und tragen, damit das gemeinsame Sein kann positiv gestaltet werden.
Mhm. Komm, wir nehmen es gerade auf, es ist nämlich spannend. Also Orientierungsphase. Wenn wir davon ausgehen, jetzt vom Familienmodell, oder, es kommt ein neues Kind oder es kommt das erste Kind, dann findet ganz klar eine Orientierungsphase statt. Oder? Es ist ein neues Mitglied in dieser Gemeinschaft oder eben in dieser Gruppe und man muss wieder ganz viele neue Sachen miteinander verhandeln und klären. Und man muss auch dann wie in der zweiten Phase eben schauen, was für Normen gelten denn jetzt, wie gehen wir um, wie macht es der Partner oder die Partnerin oder ich. Und dann gibt es sicher einen Konflikt. Mit denen muss man auch umgehen können. Und dann kommt man vielleicht so ein bisschen in die Produktivitätsphase, wo man sagt, mal, hey, jetzt haben wir uns ein bisschen gefunden.
Ja, genau.
Dann kommt vielleicht das Zweite.
Und dann fängt alles wieder von vorne an.
Dann fangen wir wieder von vorne an. Und die Ablösungsphase gibt es nämlich auch. Das sind dann die Eltern, die bei mir sitzen und sagen, oh, die Kinder sind so schnell gross geworden und jetzt sind sie fliegen und ziehen aus und ich muss loslassen. Und es löst sich. Es findet einen Ablösungsprozess statt. Genau.
Schön, auch in den Familienkontext reingeflochten. Danke, Anja, und ich hoffe, da kommt noch mehr. Weil ich bin natürlich angefitzt und habe auch die ein oder andere Geschichte auch aus dem Familienleben, die in die Gruppierungsphase reinpassen würde. Also wir gehen in die Orientierung und wir gehen jetzt mal doch wieder mit dem Fokus von der Klasse, wo man Individuen drin hat, gell? Gerade in einer, ich sage jetzt 20er-Klasse, weil das sozusagen die höchste Anzahl von der normalen Gruppengröße ist. Alles über 20 wäre dann die Grossgruppe, was aber die Realität schon auch ist in der Schule, dass man halt in einer Klasse eher in der Grossgruppe ist, weil man mit 3, 24 Kindern unterwegs ist. Bedeutet das automatisch gerade größere Herausforderung, je mehr Individuen dazukommen, um überhaupt in den Gruppenentwicklungsprozess hineinzukommen? Oder muss das überhaupt nicht anhand der Anzahl?
Ich denke mir, das ist sicher so. Je mehr Mitglieder in einer Gruppe, desto länger geht vielleicht auch der Aushandlungsprozess. Was sicher ist, oder wo man weiss, bei den Gruppen, je mehr Mitglieder das sind, und eben, wenn es dann über 20 geht, desto mehr Untergruppen können sich verbilden. Weil es wird unüberschaubar auch für uns gibt, wird. Weil eben, wie gesagt, es geht ja immer um das Grundbedürfnis, dazuzugehören und miteinander in guter Interaktion zu sein. Und einfach man kann gar nicht mehr mit grossen Gruppen dann mit allen in Interaktion sein, sondern teilt sich dann automatisch auf, dass es einfach auch ja, nicht zu viel wird und wir nicht permanent überfordert sind, weil wir mit allen 30 Leuten müssen in Interaktion sein und das aushandeln. Das sieht man zum Beispiel auch so in, ich mag mich erinnern, ein Mitbewohner von mir hat mal in einem Café gearbeitet, wo rein, also wo ein Kollektiv war, und die rein basisdemokratisch ausgehandelt haben. Das waren mehr als 30 angestellte Personen. Gewesen. Und die haben wirklich alles miteinander ausgehandelt. Und das waren enorme Prozesse. Gewesen. Und er ist immer total frustriert von diesen Sitzungen heimgekommen, weil er gefunden hat, wir sind gar nicht entscheidungsfähig. Weil sich ja, alle irgendwie nochmal haben müssen auf den anderen einstellen und schauen, wo können wir jetzt zusammen einen Konsens finden. Und dann wird es einfach zu gross.
Und die Lösung wäre jetzt in dem Fall, dass man in Kleingruppen Themen besprechen würde.
Ja, das macht man ja viel, dann so Arbeitsgruppen
ja, bilden. Oder? Genau. Und die haben dann auch die Entscheidungsmacht. Respektive gehen dann mal mit einem Vorschlag vor alle und holen so ein bisschen die Stimmen rein und gehen aber nachher wieder in die Kleingruppen und würden dann dort finally die Entscheidungen treffen.
Ja, oder? Ich denke, also das ist ein spannendes Thema, vielleicht jetzt einfach geschwind so am Rand angeschnitten. Ich glaube, man muss eine Haltung finden in der Gesamtgruppe zu der Arbeitsgruppe. Das ist ganz wichtig. Und dass es nicht heisst, der Auftrag von der Arbeitsgruppe ist, alle Bedürfnisse abzudecken aus der Gesamtgruppe. Sondern eben zu sagen, hey, wir versuchen, die bestmöglichste Lösung zu finden. Wir tun die Stimmen berücksichtigen und gleichzeitig kann es halt einfach auch sein, dass es dann nicht für jedes Individuum auf 100% passt. Und das ist auch bei uns ein demokratischer Prozess. Das haben wir ja auch so. Oder dass man am Schluss nicht sagt, hey, ja, wir haben jetzt alle können total zufriedenstellen, sondern wir haben den Konsens miteinander gefunden. Genau.
Also, wir sind bei dieser Orientierung.
Die Orientierungsphase.
Und zwar gehen wir davon aus, eine Klasse startet frisch. Oder? Es ist nach der Sommerferien. Sicher eine höhere Orientierungsphase ist sie in dem Fall, wenn sich die Klasse neu zusammengesetzt hat. Also nicht irgendwie eine bestehende Klasse ist. Auch dann wird es wieder eine Orientierungsphase geben, wenn sie bestehend ist und nach 6-7 Wochen Pause sich wieder findet. Aber dort geht es alles viel, viel schneller, gehe ich davon aus. Oder würdest du das gar nicht unbedingt dann nur wieder Orientierungsphase nennen, sondern mehr wieder abgleichen?
Mal, ich glaube schon. Also, es kommt ein bisschen darauf an, wie lange sich die Klasse schon kennt. Oder wenn man jetzt sagt, ja, die sind schon 2 Jahre miteinander unterwegs, dann geht man in die Sommerferien und nachher findet man sich wieder, dann ist es ziemlich klar. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, wir haben irgendwie, was heißt, 2 Wochen mal miteinander verbracht, oder zum Beispiel einen Wellentag miteinander verbracht und nachher tritt man wirklich in die erste Klasse oder auch in die vierte Klasse ein und man ist dann zusammen als Gruppe, dann startet der Prozess.
Ein Wellentag ist übrigens für alle die noch nicht ganz so nahe am Schulwesen oder an der Schulbildung sind wie jetzt Anja und ich. Das ist so ein Tag, wo zum Beispiel Kindergärtner das erste Mal in die erste Klasse dürfen schnuppern, mal ihre neue Klassenlehrperson, wo sie dann nach der Sommerferien haben, obwohl sie jetzt noch im Kindergarten sind, mal dürfen kennenlernen, ihr neues Klassenzimmer dürfen kennenlernen. Und unter Umständen ist ja dann auch vielfach an grösseren Standorten aus vielen verschiedenen Kindergärten werden wieder die Klassen zusammengesetzt und sind nicht mit den gleichen Kindergartengespendli unterwegs, sondern sie kommen auch neue Schulgespendli über. Und der Wellentag ist quasi der Moment, wo sie schon mal reinschnuppern dürfen. Und das ist aber auch nachher in den höheren Stufen, also die Drittklässler, die dann in die vierte Klasse gehen, die unter Umständen auch wieder neu zusammengewürfelt werden und zu einer neuen Lehrperson kommen, die erleben den genau am gleichen Tag oder im gleichen Setting so. Genau. Jetzt Kindergärtner, genau.
Es ist einfach ein Schnuppertag für den Übertritt in eine neue Stufe oder Klasse.
Genau.
Also auch in der Oberstufe machen sie das an vielen Orten. Genau, und die Orientierungsphase, also was findet denn dort statt? Oder? Also es ist ja so, und dort nochmal vielleicht der Link zu euch, dass es besser verknüpfen kann, wenn ihr in eine neue Gruppe kommt, sei es jetzt eben irgendwie ein Seminar, das ihr besucht, oder vielleicht auch in einer neuen Arbeitsgruppe sind, dann herrscht so mal das Gefühl von, ich tasche mal ab. Es ist vielleicht auch Unsicherheit herum.
In der Regel sehr eine strenge Phase.
Sehr eine strenge Phase. Ja, ich finde die auch immer sehr streng.
Oder?
Ja. Es geht so ein bisschen darum, wer bin ich da? Also welche Stellung habe ich? Welche Rolle kann ich einnehmen?
Genau, wie wer darf ich auch sein?
Ja.
Oder? Welche Rollen sind bereits besetzt, die ich vielleicht auch gerne gehabt hätte? Aber wer darf ich denn sein?
Ja, oder wer ist vielleicht offensichtlich jetzt prädestiniert für eine Rolle? Weil wenn sich alle neu finden, dann hat noch niemand eine fixe Rolle. Und einfach auch so ein bisschen, wie sind die Abläufe da? Was sind so, ja, wie ticken die Leute? Wie tickt das Umfeld? Also auch die Umwelt in dem Sinn, also in welchem Rahmen tut man sich? Und das löst sehr, sehr viele Fragen aus. Und diese Fragen soll man klären. Und das löst eben auch Fragen aus bei den Schülern und Schülerinnen. Oder es fängt irgendwie bei den einfachsten Fragen an. Wann darf ich aufs WC gehen? Wann darf ich trinken? Wie würde zum Beispiel einen Tagesablauf stattfinden und. Das ist alles mega, mega wichtig in dieser Phase, um das gut zu klären. Und ich finde, es lohnt sich enorm, um dort Zeit zu investieren in diese Phase, um die Kinder gut zu orientieren, weil das gibt ihnen einen guten Boden und schon mal Sicherheit.
Und das ist ja gerade etwas, wo du dann als Lehrperson, Klassenlehrperson, wirklich auch Führung übernehmen sollst. In dem Fall, dass sie wieder Rahmen finden, spüren, worin sie sich dann als Gruppe eben auch bewegen können, oder? Und auch wenn jetzt eben Klassenlehrpersonen, das haben wir in der Folge 16 schon gehört, nicht zur Gruppe selber dazugehört, ist genau das eine von der entscheidenden Phasen, würde ich behaupten, wo die Lehrperson eine tragende Rolle spielt. Zum Klingen von der Gruppe.
Also ich finde schon auch, also für all die Lehrpersonen, die jetzt dann im nächsten Schuljahr eine neue Klasse bekommen, macht euch doch jetzt schon Gedanken, wie ihr zum Beispiel so eine Orientierungsphase könnt gestalten könnt. Und ich denke, ein ganz wichtiges Element ist, dass man immer wieder Fragerunden macht. Oder auch sagt, hey, schau, wenn ihr Fragen habt, die könnt ihr irgendwie im Briefkastensystem aufschreiben, jetzt bei den Erstklässlern, die ihr noch nicht schreiben könnt. Eben, dass man wirklich auf die Fragen eingeht, die vielleicht auch sammelt und wirklich bespricht, gut orientiert, dort auch die Eltern mit einbezieht. Dass auch wenn dort Fragen auftauchen, dass man die klärt, dass nachher, wenn das Kind heimkommt, eben die heim nachfragen, ich habe es irgendwie nicht ganz verstanden, aber die Eltern sind darüber informiert und können das Kind orientieren, das entlastet dann auch die Lehrperson. Und dort findet, wenn die Lehrperson orientiert, findet eben auch eine Entlastung statt für das Kind schon. Das ist einfach wichtig, weil dann kann man sich anfangen kennenlernen. Und das ist das Nächste, was ganz wichtig ist, wenn man versucht, ja, Rollenklärung zu machen innerhalb des Gruppenprozesses. Und wenn man je besser dass man sich kennenlernt, desto besser kommt man zu seiner Rolle. Und die Rolle, also man würde keine Klasse anbringen, wo man sagt, es gibt keine Rollenverteilung, die gibt es. Aber man kann dort schon anfangen, um zu schauen, was sind die Stärken und was sind die Schwächen der Kinder. Und dort eben auch anfangen zu thematisieren, hey, wir gehören zusammen. Und die einen haben dort Stärken und dann können wir die anderen, die dort Schwäche haben, unterstützen und schon ein Wir-Gefühl fördern und schon so ein bisschen anfangen zu zeigen, hey, das ist mega cool, wenn wir einander unterstützen und füreinander verantwortlich sind, dann geht es auf für alle.
Und was ich jetzt auch herausgehöre, wenn du sagst, eben von dieser Orientierungsphase so wichtig ist, zum Gefäß klar definieren, wo können Fragen eingereicht werden, wie geht man in Austausch miteinander. Mir ploppt einfach gerade auch schon das Netzwerk auf, das ganz fest in diesem Fall aufgebaut wird, in dieser Orientierungsphase. Das Netzwerk ums Kind, das Netzwerk als Lehrperson mit den weiteren Fachpersonen, dass man wirklich gerade in dieser Orientierungsphase auch sich so formieren
kann. Ja, also es ist sicher einfach zur Orientierung der Kinder ist es förderlich, wenn alle Beteiligten Personen informiert sind und vor allem auch oder heutzutage sind sehr viele Leute, sehr viele Personen an einer Klasse. Also jemand gibt vielleicht Handarbeit, heute TTG, für nochmal so eine schöne Abkürzung. Und jemand anders tut vielleicht den Musikunterricht mit den Kindern machen. Und wenn die Lehrpersonen sich dort schon untereinander einig sind, welche Regeln gibt es? Und eben, wir tun uns darauf einigen, wann kann man aufs WC gehen, wir machen es alle gleich. Das ist natürlich sensationell für das Kind, weil es einfach Orientierung gibt. Und dann wirklich auch und dort einfach ins Kennenlernen investieren. Also, ich kenne zum Beispiel, vielleicht kannst du dir nachher auch noch etwas dazu sagen, Lehrpersonen, die anfangen, einfach Spiele machen mit Fragen, wo sie rumspringen können und dann stellen sie sich in Internet, also wer mag Spaghetti? Und nachher rennen alle die Spaghetti mögen, dort rüber. Und einfach so ein bisschen, um sich kennenlernen, wer spielt Fußball, wer tut gerne, keine Ahnung, Racquetball oder irgendein anderes Spiel spielen, dass sich die Kinder so ein bisschen spüren. Oder viele Lehrpersonen machen da in irgendeiner Form einen Steckbrief. Dass sie so ein bisschen einander kennenlernen.
Ja, absolut.
Das ist sehr, sehr wertvoll für alle. Und natürlich auch für die Lehrperson, weil die Lehrperson lernt automatisch Kinder kennen. Und dort würde ich unbedingt mehr Zeit investieren. Ich habe es effektiv schon erlebt, dass ich nach der Herbstferien in die Klasse gegangen bin und dann habe ich das Klassengespendli gefragt, du, kannst mir geschwind helfen, wie heisst der Bub, der dort hinten sitzt? Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, ich weiss es nicht. Also er hat noch nicht einmal die Namen voneinander gekannt.
Hey, das gibt es im Fall übrigens immer wieder. Das ist manchmal situationsbedingt auch auf eine Geschichte oder auf ein Kind spezifisch hin, wieso dass es so weit kommt. Das kann manchmal nach einem halben Jahr noch der Fall sein. Ich habe schon ein Kind unterstützt, das nach den Weihnachtsferien mir noch nicht können nehmen von den Kindern sagen, wo wir dann wirklich auf spezifisch daran arbeiten haben, mit eigentlich ein Lernziel sogar formulieren, dass das Priorität überkommt. Aber natürlich, wenn gruppendynamisch geschaffen wird oder eben, wie du jetzt vorher auch so die Spielarten aufgezählt hast, die mega spannend sind für die Kinder auch, um herauszufinden, wer hat denn die gleichen Interessen, wer hat denn komplett andere Interessen, von wem könnte ich vielleicht was lernen. Dann lernen sie sich in der Regel schon kennen. Und dann sollte es auch möglich sein, dass man irgendwie bis zu der Herbstferien das herkriegt, dass man die Namen kennt voneinander und dass man weiss, wer ist. Das ist definitiv so.
Ja, ich denke auch, natürlich gibt es immer die Ausnahme. Und gleichzeitig, ich würde jetzt behaupten, ich weiss es natürlich nicht genau, hat jetzt das Kind, das ich gefragt habe, sehr wohl gewisse Gespöntli und Namen kennt, aber eben nicht alle. Und das heisst, er hat sich noch gar nicht identifiziert mit der Klasse.
Alle, ja.
Und dass er eben auch verantwortlich ist für das andere Kind, das dort sitzt und was eben, was dann seine Stärken und Schwächen sind und wo man es kann unterstützen oder wo man aber auch, was dann mega Spass macht, so mit dem Kind in eine Gruppenarbeit geht zum Beispiel.
Jetzt, wenn wir von dem Punkt Orientierung einen Schritt weitergehen zum zweiten Punkt, in die Normen. Jetzt habe ich vorher schon mal so ein bisschen das Gefühl gehabt, ist denn das nicht schon schier eher die Norm? Also beispielsweise, wie du denn das Beispiel gebracht hast mit, wann geht man aufs WC? Könnte das auch schon, das ist eine Orientierung und gleichzeitig geht es dann schon so ein bisschen in das, was leben wir?
Es ist für mich eine Regel. Und eine Regel ist etwas anderes
ist
wie eine Norm.
Ich verstanden.
Genau. Und eine Norm ist, dort wird wirklich wie gehen wir miteinander um, mhm, und wie lösen wir Problemstellungen, auch Konflikte, wie lösen wir die miteinander? Und das ist wie so ein anderes Wort für Normen, wäre ein Werterahmen, mhm, wo man setzt. Mhm. Und der Werterahmen geht es wirklich darum, schon einmal die Positionierung, also in der Orientierungsphase ist es so, dass man zum Beispiel sagt, es fängt sich an, Gespännli bilden, oder? Und man ist vielleicht froh, hat man am Anfang jemanden, und dann kommt man in die Normphase, in die Normierung, und dort können sich dann nochmal andere Konstellationen bilden, weil man schon ein bisschen sicherer unterwegs ist, man kennt sich eben schon ein bisschen besser und man merkt so, ah nein, eigentlich in die Pause verbringen mit dem Gespännli oder mit dem Klassenmitglied ist jetzt für mich gerade angenehm oder macht einfach mehr Spass. Genau, also dort kann es dann nochmal so eine Rochade geben. Mhm. Und nachher geht es aber wirklich darum, so, jetzt werden so die Rollen gefestigt. Mhm. Also wenn jetzt als Klassenlehrperson Verhaltensweisen auftauchen, die für das Wir-Gefühl hinderlich sind, dann ist es mega wichtig, um zu intervenieren. Und zwar, ich sage, also es gibt verschiedene Interventionsformen natürlich, und es kann auch, eine Interventionsform kann manchmal auch nur ein Blick sein. Mhm. Das ist auch schon eine Interventionsform. Das Kind merkt ganz genau, wenn man es anschaut oder wenn man den Finger aufs Maul legt, dass es jetzt muss schliesslich sein. Und das ist ganz wichtig für das Kind, zum sagen, hey, jetzt brauchen die anderen Ruhe und jetzt ist Ruhe. Und es ist auch ganz wichtig für die Gruppe, um zu sehen, dass die Lehrperson das einfordert. Weil dann merken sie, aha,
das ist wirklich,
das ist eine Norm. Mhm. Das ist ein Verhalten. Wenn es heisst Stillarbeit, geht es darum, und das muss man, also im besten Fall erklärt man es den Kindern, warum jetzt Stillarbeit. Dass man nämlich vielleicht studiert, oder? Und vielleicht gibt es auch Kinder, die sagen, nein, ich kann mich aber nicht konzentrieren, wenn es ganz still ist. Dann gibt es natürlich wieder eine andere Form, vielleicht für die Kinder. Und gleichzeitig müssen wir es dann auch dort wieder thematisieren in der Klasse. Und das ist natürlich etwas, was ein bisschen Arbeit bedeutet. Es ist wirklich ein Aushandeln. Und es ist ein viel Erklären. Und es ist streng, würde ich sagen, für Klassenlehrpersonen, weil es immer wieder einfordern ist und es konsequent dranbleiben und sagen, ich setze den Werterahmen. Und wir thematisieren es miteinander. Wir schauen an, warum das wichtig ist. Also nicht mit der alten Autorität, sondern schon auch mit der neuen, um sie mit einbeziehen, um sie ihnen erklären und gleichzeitig den Rahmen auch heben können. Und dann können wir Kinder eine Orientierung über, wie verhalten wir uns, in welchen Settings, also in welchen Stunden, oder die Stunde unterscheidet sich wahrscheinlich dann von der, sag mal ein Beispiel,
Musikstunde.
Oder Musikstunde. Was man dort machen darf,
ja,
oder?
Ja.
Und dort nachher wirklich, dort wird auch so, eben, wir sind für alle zusammen sind wir verantwortlich, dass es uns da gut geht. Und dort gibt es ganz, 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 ganz viele lässige Tools, die man kann machen kann. Man kann, also ein zentrales Ding ist sicher der Klassenrat, wenn man das will machen. Dann kooperative Spiele, wo man wirklich sagt, okay, wir müssen zusammen etwas gestalten, mhm, oder zusammen etwas bauen. Ich finde so Sachen, die nachher sichtbar wären, finde ich immer eine sehr schöne Art. Dann Gruppenspiele. Und dort finde ich es mega wichtig, um so ein bisschen darauf zu schauen, hey, in den Gruppenspielen, dass es nicht so kompetitiv ist. Mhm. Also, dass es wirklich ein Gemeinsames ist und nicht ein Gegeneinander. Und dann halt auch viele Kinderbücher, wo ein Wir-Gefühl arbeiten können. Und ich meine, das kleine Wir bietet sich an.
Sehr. Und das findet man mittlerweile auch in vielen Schulhäusern. Es ist sehr herzig. Es hat sich wirklich ein bisschen durchgesetzt. Und es gibt einerseits eben das kleine Wir, gibt es einerseits für den Kindergarten, es gibt es aber auch für die Schule. Und es gibt es im Fall auch für daheim.
Genau.
Und das ist mega herzig, oder? Mhm. Dann wären wir wieder beim Familienkontext angekommen, wo eben auch genau das gilt, mhm, oder? Und was mir jetzt noch so ein bisschen rein ist, also nach der Orientierungsphase kommt die Normphase. Würdest denn du so im Groben jetzt auf den Schulkontext bezogen so eine Zeitdauer geben? Wie lange dauert so eine Orientierungsphase? Oder das ist extrem individuell. Und kann am einen Moment 3 Wochen gehen und dann geht man weiter, respektive sind ja fließende Dinge, oder? Also es kommen schon Normen rein, schon wenn man in der Orientierungsphase langsam aber sicher gefestigt ist, aber vielleicht noch nicht abgeschlossen hat, aber es kommen dann schon die Normen rein. Und gleichzeitig fließen die Orientierungen auch noch in den Normen, also wenn man schon hauptsächlich in der Normphase nachkommt, auch noch Orientierungspunkte rein.
Ja, ich denke mir auch, es ist so ein fließender Übergang. Es ist, früher haben so die Schulsozialarbeitenden untereinander, habe ich das Gefühl, der Konsens ist, bis zu der Herbstphase ist Orientierungsphase. Ich habe das Gefühl, das kann sich aber auch länger hinziehen. Und ich denke mir, eben, man hat sicher so Indikatoren, oder? Wenn man merkt, mal, eben, die Kinder kennen sich mittlerweile sehr gut oder können auch mal, wenn man vielleicht als Klassenlehrperson sagt, ja, aber was wird denn jetzt Lisa machen oder was gefällt ihr oder was wird sie, was denken, und wir denken mal aus ihrer Brille und das Kind kann das oder es ist wie völlig klar, dann ist das sicher ein guter Indikator dafür, dass sie sich gut schon kennengelernt haben. Und eben, also man kann es eh nicht so klar voneinander trennen, weil auch wenn in der Orientierungsphase ein Vorfall ist, wo jemand eine Grenzüberschreitung macht, muss man es natürlich thematisieren. Man kann nicht sagen, die Normen kommen dann nachher dran. Von dem her kann man das nicht so lange sagen. Ich glaube, die Normphase, das ist etwas, das immer wirkt.
Mitgeht.
Genau. Und auch nachher, wenn man dann in der nächsten Phase ist, können wieder so Sachen auf den Tisch kommen. Und dann ist es wichtig, um es wieder zu verhandeln. Ich denke mir aber, am Anfang ist es einfach gut, das wirklich als Programmpunkt auf dem Schirm zu haben. Und nicht einfach sagen, ja, das passiert dann so im Alltag. Sondern nein, geht wirklich bewusst an die Gestaltung hin und sagt, okay, wann tun wir wirklich das Wir-Gefühl und die Verantwortlichkeit füreinander stärken im Klassenraum. Das ist das, was ich in der Normphase wichtig finde. Und nachher ist es so, oder die dritte Phase wäre ja Umgang mit Konflikten. Und eben, das ist auch so etwas. Ich meine, wenn in der Orientierungsphase ein Konflikt entsteht,
sagen wir, das ist die vielleicht, oder? Genau. Um sich überhaupt zu finden. Es ist auch ein Nährboden für Konflikte.
Genau. Nicht, das kommt dann später.
Ja, genau. Sorry, warte schnell, wir sind noch in der Phase. Nein, es kann gar nicht sein, dass ihr jetzt gestritten habt.
Genau. Ich glaube, was da so ein bisschen gemeint ist damit, um sich ein bisschen auseinanderzunehmen, also wenn man mal gesagt hat, okay, wir sind verantwortlich füreinander und für das Wir-Gefühl, dass man nachher auf Gefühle und Bedürfnisse kann eingehen kann. Dass man wie so sagt, okay, wenn ein Konflikt entsteht, was ist denn dieses individuelle Gefühl und Bedürfnis, was ist das für Gruppen? Oder auch vielleicht für Arbeitsgruppen oder für kleine Grüppli. Auch in der Klasse tun sich ja Grüppli bilden. Zum Beispiel Pausengrüppli habe ich immer wieder bei mir, die kommen und sagen, die haben uns den Ball weggenommen.
Genau.
Und dort auch, oder, was kann man denn dort machen? Ich finde, dort gibt es auch ganz viele tolle Bücher zu Bedürfnissen und Gefühlen, Gefühlskarten. Dort ist, je jünger das Kind sind, desto weniger Gefühle pro Stunde thematisieren. Weil sie müssen wirklich auch lernen, die Gefühle kennenlernen, verordnen können. Nicht jedes Kind drückt Gefühle gleich aus. Also auch, ich mache dann immer wieder so Runden, wo zum Beispiel die Kinder reihum dürfen zeigen, wie sie aussehen und das Gefühl darstellen, also auch pantomimisch, wenn sie wütend sind. Und das kann sich total unterscheiden. Das ist immer sehr spannend. Mhm. Es gibt dann auch immer ein Kind, das völlig in sich gekehrt ist. Und man sieht es eigentlich nicht an, dass es wichtig ist. Und das ist eine wichtige Information für Klassenmitglieder. Wenn sie merken, okay, das ist ein Kind, das eher in den Rückzug geht und still ist, wenn es wütend ist, dann ist das mega wichtig zum Wissen für sie. Und das trägt nachher auch wieder dazu bei, dass man adäquat kann auf die Situation reagieren kann.
Untereinander besser kennt. Oder? Okay, das ist spannend. Also je jünger Kind, je weniger Gefühl über ein Thema gerade und eher das Gefühl noch eben neuer erkunden. Was ist es denn bei dir, wenn du richtig, richtig wütend bist? Wie zeigt sich das? Oder welche Farbe hat das Gefühl? Oder so, oder? Okay, verstehe ich. Und das ist ja mega auch etwas, was sie unter Umständen aus ihrer Kultur, aus ihrem Umfeld halt mitnehmen, oder? Wie dass sie über Gefühle ausdrücken und wie dass sie über Gefühle reden und so weiter und so fort.
Also, ja, und unter
Umständen... Das ist auch wieder etwas Genormiertes aus dem Familienalltag, oder?
Genau.
Vielfach. Oder aus dem Umfeld, wo es drinnen sich begibt. Was haltest du denn von, jetzt in dieser Phase, gezielt, beispielsweise als Lehrperson, Konflikt nicht zu instruieren, sondern Konflikt Beispiel zu nehmen und in die Klasse hineinzugeben und zu sagen, wie würdet ihr mit dem umgehen? Also sprich, wirklich Konfliktschulung machen. Findest du das etwas Cooles oder findest du, hey, nein, es ist nicht so nötig, weil es gibt ja eigentlich im Alltag genug Konflikte, wo man eben auch wirklich dann in den Klassenverbund kann nehmen und wie die ganze Klasse darf involvieren, so im Sinne von, wie hättest du gehandelt? Was hat die denn zur Konfliktlösung können bei,
es oder? Gibt, ja, es gibt beides. Ich finde, es gibt Konflikte, die eignen sich total, die in der Klasse passieren, um in der Klasse zu thematisieren, unbedingt. Weil die Kinder können es natürlich dann, also, ja, da braucht es wirklich einfach Knüpfung mehr, das ist wirklich klar. Und ich finde immer wieder, man muss aber aufpassen, welche Konflikte das man nimmt und auch dort, oder? Je nachdem tut man dort beschämen und löst Scham bei einem Kind aus. Und das hat wieder Einfluss auf Gruppendynamik. Oder? Oder man tut Machtpositionen stärken. Und auch das hat wieder Einfluss auf Gruppendynamik. Und ich denke mir, dort ist es ganz wichtig, so ein bisschen zu schauen, wie verhalten. Also, wenn jetzt zum Beispiel Kinder zu mir kommen und ich sage, hey, weißt du was, wir müssen nicht gerade schon mit der Klasse besprechen. Mhm. Und die schütteln vehement den Kopf und sagen, nein.
Dann
ist
es
ganz klar. Oder? Und dann lohnt es sich, zu sagen, okay, schau, weißt du was, wir tun es jetzt abschliessen und vielleicht dann in einer Woche im Hinterkopf behalten, nochmal eine ähnliche Situation beschreiben, aber mit anderen Namen und allem.
Das würde schon
das würd ich finden. Schon machen.
Ja. Und wie auch nicht den Bezug aufs Kind nehmen, sondern wie eine offene Geschichte daraus gestalten. Und wie sagen, und wie würdet ihr mit dem umgehen? Oder was würdet ihr dem Kind raten? Oder?
Genau.
Okay,
und,
cool.
Und dort Theaterle finde ich, ist sehr lässig, weil beim Theaterspielen können Kinder auch andere Rollen einnehmen. Und das mal ausprobieren. Und dann gelingt der Perspektivenwechsel auch einfacher. Und das würde ich auf alle Fälle machen. Ja, so auf Konfliktkultur zu schauen. Und es gibt auch, es gibt ja verschiedene Varianten. Ich denke mir, wichtig ist, dass das Kind wie versteht, aha, so kann ich einen Konflikt lösen und diese Tools stehen mir zur Verfügung. Und das kann schon nur sein, zu wissen, darum ich darf jederzeit zur Lehrperson gehen. Das ist auch schon ein Tool für sich allein, finde ich. Genau. Aber wenn es euch interessiert, wir haben Erfolg, wenn zwei sich streiten.
Stimmt, ich weiss nicht mehr, welche das war.
Ich weiß es auch nicht, welche Nummer, weiss ich
ja,
nicht.
Ja, irgendetwas um das herum. Ja, stimmt, genau. Gut, Punkt 4.
Produktivität, ja.
Springen.
Genau, also das Wir-Gefühl ist jetzt im Optimalfall da. Jetzt geht's.
Post ab. Jetzt geht Post ab, weil ganz vieles rundherum ist jetzt wie gesetzt.
Genau. Und jetzt ist es auch so, dass einfach rein vom gruppendynamischen Prozess erst die Sicherheit vom Individuum da ist, um aufnehmen, um lernen. Und darum finde ich, macht es so fest Sinn, zu sagen, hey, gewisse Lerninhalte verschiebe ich nach hinten, verschiebe, und zwar in die Produktivitätsphase, und investiere zuerst in die Orientierung, in die Normphase und in den Umgang mit Konflikten. Phase, damit ihr nachher eine Steilkurve habt im Lernen.
Und das ist wirklich so, gell? Das weiss man aus wissenschaftlichen Studien heraus, dass wenn in die vorherigen drei Phasen investiert worden ist, dass die Produktivität der Klasse nachher so hoch oder so viel gesteigert worden ist, dass innerhalb von kürzester Zeit höherer Lernzuwachs da kann sein oder höhere, wie man es vielleicht, weil der Lernzuwachs ist dann wieder auf die individuellen einzelnen Kinder abgebrochen, kann man vielleicht nicht ganz so verallgemeingültig sagen, aber dass die höhere Produktivität nachher wirklich stattfindet.
Ja.
Und man dementsprechend, oder wenn man jetzt als Lehrperson so ein bisschen Lehrplan 21 im Hinterkopf hat und das Gefühl hat, wow, aber nein, bis zur Herbstferie müsste ich schon die Buchstaben eingeführt haben und ich müsste eigentlich schon eben 27 Briefe verfasst haben und in der Mathe müsste man auch schon über den Raum drüber raus sein, dann darf man in dem Fall sagen, hey, wenn die drei Schritte im Vorfeld gefestigt sind, die Kinder so weit angekommen sind in ihrer Gruppe, in ihrer Klasse, in ihrem Team? Ich habe manchmal auch zu meiner Klasse gesagt, wir sind ein Team. Mhm. Ist denn das nicht das Gleiche?
Ja, also,
das haben wir jetzt ein bisschen in der Folge 16 schon gehabt, oder? Das ist ein Team, jetzt kommt man jetzt gerade in den Sinn.
Ja, wenn die Schüler und Schülerinnen damit verbinden, wir schauen aufeinander.
Ja.
Ja, dem ja.
Weißt du, das Fußballteam, ja, das ja bei so vielen so ja wichtig ist?
Nein, wir gehen jetzt nicht mit dem gruppendynamischen Literatur-Kind
also geplant. Also gut. Ja, man muss ja schon ein bisschen auch an ihre Welt anknüpfen, oder?
Absolut.
Also gut, das darf ich weiter mal sagen, bin ich froh. Wir sind ein Team und eine Klasse. Und ja, genau. Gott sei Dank. Und jetzt sind wir in der produktiven Phase und jetzt starten wir durch.
Genau, jetzt läuft es.
Jetzt läuft es.
Und das ist vielleicht auch, um jetzt nochmal den Gap machen zum Familienleben.
Schön.
Wenn man dann zum Beispiel sagt, ach, mal, jetzt ist so wieder geregelt, die Tagesablauf ist klar. Also ich weiss zum Beispiel am Morgen, wenn ich aufstehe, wenn ich in die Schule gehe, dann Retour kommen, dann Bewegungsphase, dann vielleicht noch Hausaufgaben, falls die Schule sie noch nicht abgeschafft hat. Kleiner Wink, ich wäre dafür.
Das wäre eine gute nächste Folge. Ja. Hausaufgaben. Oh, da komme ich drauf zurück. Anja. Da kommst du nicht drum herum. Über das rede ich mit dir.
Und dann, einfach so, der Alltag ist klar und es ist klar, in welchem Rhythmus das passiert. Es ist klar, dass vielleicht, wenn noch jemand, eine erwachsene Person im Homeoffice arbeitet, dass man dort nicht ins Zimmer reinläuft oder den Fußball an die Tür spielt. Einfach, und dann läuft es so. Und natürlich ist in dieser Phase kommen auch immer wieder Konflikte auf. Es kommen vielleicht noch Fragen über die Normung. Oder es kommt eben vielleicht ein neues Mitglied in die Familie oder in die Klasse.
Genau, das ist ja auch. Und das ist wirklich Alltag in einer Klasse, dass 1 bis 2 Kinder raus- oder reingehen während dem Schuljahr. Wie sieht denn das aus?
Ja, dort lohnt es sich auch wieder zu orientieren. Also wie zu wissen, also wenn ein neues Gruppenmitglied dazukommt, dann orientiert man sich auch wieder, eben, welche Rolle kann jetzt das Kind einnehmen. Man lernt das wieder kennen. Das Kind lernt die anderen kennen und dort auch noch mal ein bisschen zu investieren. Dort, das wie mit der Klasse thematisiert, sagen, es kommt ein neues Gespännchen, vielleicht weiss man den Namen schon. Ich kenne auch Lehrpersonen, die machen es so, dass man sich gegenseitig schon einen Brief schreibt. Sehr herzig. Oder man wirklich auch bewusst Pause gestaltet und sagt, hey, wir wollen dich alle mega gerne kennenlernen. Und innerhalb von einer Woche darfst du jetzt mit jedem mal in Pause. Und dann kann man auch noch mit Spielen, wo man dann den Kind mitgibt, unterstützen. Genau. Und dann auch also die Normen, habe ich das Gefühl, also sicher ist es wichtig, das Kind nicht beschämen, von der Klassenlehrperson aus, zu sagen, hey, im Fall so nicht, sondern zu wissen darum, also es weiss es gar noch nicht, ich erkläre es mir jetzt nochmal. Und wenn es geklappt hat mit dem Gruppenbild, also mit dem Gruppenprozess positiv, dann werden die Kinder automatisch das neue Kind auf die Normen darauf hinweisen. Also ich weiss zum Beispiel, wir haben kein Schulhaus, da gibt's, auf dem Schulhausplatz gibt es ganz klare Regeln, wenn es darum geht, um Grenzen zu setzen. Und wenn ein neues Kind in das Schulhaus kommt und grenzverletzend ist, dann kommen wirklich die Schüler zum anderen und sagen, hey, so machen wir das hier nicht. Mhm. Und erklären dem wie.
Mhm.
Und dort hat es wie geklappt.
Mhm. Cool. Mir kommt gerade ein bisschen der Polizist dann von der Klasse in Sinn, der ja auch die Rolle könnte eingenommen haben, dass immer, wenn jemand Neues im Klassenverbund ist, kann auch eine Fachlehrperson oder eine sonstige Lehrperson sein, die neu dazukommt, wo dann der zu seinem Zug kommt und dann alles korrigiert und verbessert und weiss, aber wir machen das so oder die Frau so und so macht das so. Dort ist es wieder ein anderer Fall. Oder dort darf man einem Kind auch ein bisschen Unterstützung bieten. Hey, allenfalls als Lehrperson, ich trage die Verantwortung jetzt in der Anfangszeit. Du kannst es gerne, weiss auch nicht, wenn das Kind auf dich zukommt und dich fragt, beantworten. Ja. Aber ansonsten ist das auch in Ordnung. Du schmunzelst, wieso schmunzelst du?
Ja, weil es einfach immer wieder Polizist innen.
Ja, und ich habe Polizist gesagt.
Es scheint zu geben in der Schulklasse. Also ich komme nicht alle wahrscheinlich mit, aber viele. Und dort geht es ja immer darum, was ist denn Polizist sein? Und Polizist sein ist etwas gruppendynamisches. Man will nämlich zeigen, man kann es. Und
sich dann verstanden, Normen
und,
verstanden.
Ja, und das hat nachher mit Macht zu tun. Zu sagen, hey, seht, schaut alle hin, ich kann es. Und auch in Beziehung zu der Lehrperson vielleicht. Also ich werde besser gewertet, weil ich mache es ja richtig. Und dort werden auch in der Norming-Phase hat man dort wahrscheinlich verpasst, um zu sagen, erstens gibt es verschiedene Wege, um es richtig zu machen. Und zweitens ist die Lehrperson die, die eben den Rahmen hebt. Und es braucht kein Kind. Wir sind zwar alle füreinander verantwortlich, aber schlussendlich, wenn es um wirklich Verstöße geht, wo man sagt, das ist jetzt, also zum Beispiel, eben, ein Kind ist nicht leislich im Unterricht. Das sind so Sachen, wo vielfach dann so PolizistInnen kommen und sagen, du musst ruhig sein. Und nachher noch gehen und sagen, sie, Frau Trinkler, es war nicht ruhig gewesen. Oder so, das melden dann. Und dort, finde ich, sind mir mega wichtig, auch dort die Rolle von dem Polizist oder von dieser Polizistin zu nehmen und zu sagen, hey, mir ist aufgefallen, du bist mega aufmerksam. Das ist eine riesige Stärke. Das ist super.
Danke dafür.
Genau. Und dann zu sagen, und jetzt, weißt du, es gibt wie Sachen, die kannst du mir überlassen, also das Kind entlasten und wirklich dann halt anschauen, ein bisschen spezifisch, was kann sie die Person, der Lehrperson überlassen. Und dann gibt es aber noch einen anderen Weg, wo du kannst helfen und unterstützen. Und das ist, indem du das so und so machst. Oder? Indem du zum Beispiel einem Kind hilfst, in die Ruhe reinzukommen oder leislich zu sein. Oder kennst du, weißt du schon, was sie braucht, dass sie leislich ist? Einfach so, oder? Und dann gibt es bei den Kindern so lustige Sachen, wie zum Beispiel, ja, ich weiss es, du musst ihr einfach irgendwie die Hand heben. Und dann ist es wieder gut. Und das wird dann helfen und nicht in das Petzen, Polizist. Und das sind natürlich, oder, das gibt es für jede Rolle, gibt es dann natürlich so Sachen, wo man, das ist anstrengend, oder? Man muss sich mit dem befassen. Und welches Bedürfnis steht dahinter, welche Rolle, wie festigt das Kind das und wie kann man es so gestalten, dass es das Kind Rollensicherheit hat, aber gleich kompatibel ist für die Klasse. Genau. Und dann kommen wir zur Ablösung. Jetzt gehen wir an. Es war schön. Wir haben es jetzt endlich in die Produktivität geschafft. Das höre ich im Fall mega viel von Lehrpersonen, die sagen, weißt, jetzt wäre meine Klasse arbeitsfähig. Und jetzt gehen sie. Und jetzt fange ich wieder von vorne an.
Ja, das ist manchmal schon ein bisschen eine bittere Pille. Hat man manchmal so das Gefühl als Lehrperson. Und vielleicht realisiert man auch nicht, dass vielleicht die Produktivität schon bereits früher da war. Aber es ist meistens so das letzte halbe Jahr, wo du irgendwie mit einer Klasse noch hast, wo du das Gefühl hast, leck, jetzt läuft es einfach.
Ich würde dort eine Hypothese aufstellen. Ich würde behaupten, dass viele Lehrpersonen die Gruppenphase nicht aktiv gestalten und darum geht es einfach länger. Und wenn man es aktiv in die Hand nehmen würde, wäre man schneller dort.
Das ist Hypothese. Spannend.
Dass du dann eben nachher ins Arbeiten kommst. Aber gleichzeitig, jetzt eben Ablösungsphase oder Auflösungsphase, das ist ganz wichtig, weil erstens ist der Umgang mit Abschied. Und da dürfen wir auch, also da können wir wieder ganz andere Gefühle führen. Und das, finde ich, dürfen wir unbedingt auch thematisieren und ritualisieren. Und dann gleichzeitig auch so ein bisschen, und das ist etwas, was ich viel machen für Kinder, die übertreten von der Mittelstufe in die Oberstufe. Weil meistens auch noch ein anderes Schulhaus, nochmal ganz andere Kinder. Und dort nochmal Orientierung geben, wie kann man sich verhalten am ersten Schultag, was würde dort wahrscheinlich passieren, wo muss man Türen laufen, vielleicht für die Eltern auch, schauen wir mal den Stundenplan an, vielleicht ist auch ein Kind froh, nochmal den Weg irgendwie und die Zeiten abzusagen. Hey, komm, wir schauen mal, wie lange hast du denn jetzt überhaupt, bis du wirklich dort bist, in welches Zimmer, in welches Gebäude musst und. Also ich weiss noch, wo bei mir der Übertritt in die Oberstufe war, ist bei mir etwas vom Wichtigsten gewesen, wo ist mein Zimmer und wie lege ich mich an. Das war mega wichtig gewesen, zum Wissen. Und auch also ein bisschen zum Abchecken, ist meine Kleidung Peergruppe kompatibel?
Also in diesem Alter sowieso enorm wichtig. Oder? Es gibt kein wichtigeres Umfeld als die Peergruppe. Weil das Elternhaus ist es schon nicht mehr.
Oder? Auch dort findet ein Ablösungsprozess.
Richtig. Und dort aber unter Umständen durch Pubertät vehement. Ja. Oder? Weil alles, was die noch wollen und mir gut wollen, schießt mich sowieso an. Das ist mega nervig. Und umso wichtiger wird es nachher, die Zugehörigkeit in diesen Peers zu finden. Mhm. Und darum ist es spannend, dass du das noch weißt, aber ich glaube, es ist sehr treffend für das Alter. Wie lege ich mich an? Wie gebe ich mich? Unter Umständen, wie tue ich mich auf sozialen Medien präsentieren?
Ja, und das ist auch. Also so eine, ich habe das Gefühl, so von Mittel- und Oberstufe ist auch nochmal so. Ich glaube, es tun sich viele Kinder damit auseinandersetzen. Dann, was habe ich für eine Rolle in der Mittelstufe gehabt? Welche Position habe ich in der Klasse gehabt? Und wie möchte ich das zukünftig gestalten? Mhm. Und habe ich da Gestaltungsspielraum? Mhm. Und wenn ja, wie kann ich den einsetzen? Mhm. Und das ist etwas, wenn ihr jetzt zum Beispiel das hört und findet, ja, mein Kind könnte so jemand sein, dann schickt es unbedingt in die Schulsozialarbeit. Mhm. Also Eltern wie Lehrpersonen, da können ja beide auf uns zukommen. Und sagen, hey, könnt ihr mal den Übertritt und das soziale Gefüge thematisieren? Oder vielleicht auch einfach eine Beratung und dann thematisiert man es zuhause oder die Person mit dem Kind. Aber ich nehme das Kind auch mal zu mir.
Also das ist in mehreren Hinsichten sehr spannend. Was ich raushöre, ist, dass in dieser Auflösephase, Ablösephase, jetzt gerade im Schulkontext, meistens und fast natürlicherweise auch gerade wieder der Übertritt in die Orientierungsphase stattfindet. Also es ist einerseits die Ablösung und andererseits aber im gleichen Zeitpunkt von der Ablösung auch schon wieder den Boden schaffen für Orientierung, für wo geht es weiter, wer ist deine neue Lehrperson, was ist dein Zimmer, du schaffst das, das ist genau der Platz, wo du hergehörst. Also es ist eigentlich etwas, das sich wie wiederholt.
Mhm, es ist ein Zyklus natürlich. Also jetzt gerade in der Schule, oder? Wenn man immer wieder in eine neue Klasse kommt, wiederholt sich das. Und ich denke mir schon, dass man. Also ich habe so das Gefühl, je mehr das die Ablösung gestaltet und stattfindet, desto mehr haben die Kinder Zeit, sich dann nachher können auf das Neue einladen, weil man wie so einen sauberen Abschluss gestaltet hat. Und natürlich, ich glaube, eben, es ist glaube ich, wirklich in jedem Übertritt liegt wieder eine Unsicherheit, die gut ist, wenn das Kind Orientierung bekommt. Und wenn wir das können, also wenn wir das erkennen, können wir das auffangen. Und ich denke mir, das lohnt sich.
Ja. Herzig und spannend. Ich denke, das hilft enorm, einmal so ganz klar jetzt die Phase aufgeschlüsselt überkommen zu haben. Und deine Aussage, die bleibt mir jetzt schon noch ein bisschen hängen, dass deine These, die du aufgestellt hast, dass wenn sich Lehrpersonen in diese Phase reinschicken, sie früher zum Punkt 4 von der Produktivität werden angelangen. Und dementsprechend vielleicht eben nicht im letzten halben Jahr sagen, und jetzt habe ich sie nur noch ein halbes Jahr und jetzt läuft es so gut. Und ich würde sie eigentlich gar nicht abgeben wollen, sondern vielleicht schon irgendwie die letzten eineinhalb Jahre in dem unterwegs sind. Und klar, immer wieder auch mal wieder mit Konflikt zwischen denen, wo man dann wieder auf einer Rose auch wieder mal mit Normen noch mal klar miteinander anschauen. Aber so die Grundding ist eigentlich schon voll in dem Wir-Gefühl. Das nehme ich mit, das ist sehr spannend.
Und by the way, finde ich, ist auch das ist eigentlich Mobbingprävention.
Höchste Mobbingprävention, oder?
Und dann bist du eben nachher nicht irgendwo in Phase 3, wo es einen Konflikt gibt, der sich nachher entwickelt zum Mobbing. Und dann muss man das irgendwie auseinandernehmen. Und das geht natürlich auf Kosten von der Produktivitätsphase. Mhm. Wäre das Thema jetzt, finde mal, das ist lässig und will mehr eintauchen. Wir werden noch die Bücher, die wir zur Vorbereitung gebraucht haben, werden wir noch unten
in den Shownotes verlinken.
Ja. In diesem Sinn.
Es gibt aber einen schnellen Ablöseprozess, leck du mir. Ja, ich weiss, es ist ein bisschen eine längere Folge geworden und ich glaube, aber jede Minute war wertvoll gewesen in dieser Folge, ganz ehrlich. Und dementsprechend, ja, müssen wir jetzt die Ablösung auch nicht so überstürzt machen,
Andrea.
Du hast mich fast nicht darauf vorbereitet. Und ich sage dir eins. Ich bin ja im Moment zwischendrin auch am Vikarisieren in der Schule und ich mache im Fall immer in den letzten Wochen, tue ich jeden Tag sagen, wie lange ich jetzt noch da bin. Also nur 3 Tage, nur 2 Tage, nur 1 Tag. Und tue auch alle gefälligen Gefühle, die dann gerade schon kommen, schon mit ihnen anschauen und besprechen.
Sehr schön.
Und tue ihnen das wirklich, eben, dass nicht dann der Freitag da ist und Frau Trinkler ist jetzt weg und die neue Lehrperson oder die alte Lehrperson, je nachdem, steht dann am Montag wieder da. Sondern es braucht eben auch für mich, aber ich finde es auch wichtig, zum Kind darauf vorbereiten.
Ja, das stimmt.
Genau, darum probiere ich doch noch einmal ein bisschen schonungsvoller.
Also gut, ich probiere es noch ein bisschen schonungsvoller. Wir kommen langsam zum Ende.
Oh, wow.
Und möchtest du mir noch mal einfach so sagen, was bei dir denn noch mal so nachhält, um einen guten Abschluss zu finden?
So gut. Also nachhalten tut, dass es wirklich sehr wichtige Thematik ist. Dass die Phasen von dieser Gruppenentwicklung für mich sehr einleuchtend sind. Und ich nehme die mit und ich nehme vor allem eben deinen Plea, also deinen Aufruf mit an uns Lehrpersonen, dass wir sollen investieren, und zwar Zeit sollen investieren. In die vor allem ersten 3 Phasen, Orientierung, Normierung und Umgang mit Konflikt, damit wir schneller und mit einem schöneren Gruppengefühl in der 4. Phase von der Produktivität und von dem Wir-Gefühl angelangt. Das, glaube ich, ist die Quintessenz, die ich daraus herausnehme. Danke, Anja, für das.
Gerne, danke auch.
Und falls du noch irgendein Anliegen hast oder irgendeinen Wunsch, schreib uns den auf input@herzogbildung.ch. Gib uns deine Bewertung auf Spotify, Audible oder Google Podcasts, wo auch immer du uns hörst. Wir sagen von Herzen Danke für deine Zeit, für dein Dasein für uns und wünschen dir jetzt ganz eine schöne Woche.
Genau. In diesem Sinne sage ich jetzt nochmal Tschüss zusammen.
Tschüss.